Wenn eigentlich nichts mehr geht.
Der Steuerpodcast von Streckmark Schwedhelm.
Mein Name ist Markus Wollweber.
Mein Name ist Burkhard Binnewies.
Bei uns gibt's spannende Diskussionen,
spannende Themen,
spannende Persönlichkeiten aus dem steuerrechtlichen Bereich.
Finden wir heraus, was vielleicht doch noch geht.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wir begrüßen heute in unserem Podcast, wenn eigentlich nichts mehr geht, Herrn Dennis Fordan. Herr Fordan hat in Heidelberg studiert, hat sich dann Richtung Osten gewagt, hat sein Referendariat in Berlin-Brandenburg hinter sich gebracht, war wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Humboldt-Universität, ist zugelassener Rechtsanwalt, war bei der künstlichen Intelligenz. Und damit ist das Thema des heutigen Podcasts auch vorgezeichnet. Einmal mehr, weil es allen so unter den Nägeln brennt, wollen wir uns mit dem Einsatz von KI im juristischen Bereich, im anwaltlichen Bereich mit Herrn Fordan auseinandersetzen. Und Herr Fordan, Sie haben es im Vorgespräch schon erwähnt, eines der großen Themen, bevor wir vielleicht zu den Einsatzbereichen von KI im juristischen Bereich, wie weit sind wir da, was macht Sinn, was macht keinen Sinn kommen. Starten wir mal vorne, nämlich bei der Ausbildung von Juristinnen und Juristen. Die KI, soweit ich sie bislang einsetze, soweit ich sie bislang verstehe, ist in der Lage, große Aktenvolumina zu sortieren, zu kategorisieren, auf bestimmte Fragen zu durchleuchten, Zusammenfassungen zu erstellen. Das ist so der eine Bereich, den ich kenne und mit dem ich zu tun habe. Der zweite Bereich ist natürlich die Recherche von Literatur und Rechtsprechung mit Unterstützung durch KI. Das sind ja typischerweise Tätigkeiten, die wissenschaftliche Mitarbeiter, die Referendarinnen und Referendare, die junge Anwältinnen und junge Anwälte in den Kanzleien am Anfang ihrer Karriere vollbringen. Und da stellt sich natürlich für uns alle die Frage, wenn das künftig automatisiert ist, durch KI ersetzt wird, wie lernen die jungen Kolleginnen und Kollegen das? Denn am Ende der Kette sollte es natürlich so sein, dass eine Anwältin oder ein Anwalt das Arbeitsergebnis prüft, evaluiert und dann erst in die Welt setzt. Aber wie kann ich ein Arbeitsergebnis von KI prüfen, wenn ich den Arbeitsprozess gar nicht mehr durchlaufen habe in meiner eigenen Ausbildung?
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Binnewies, das ist eine tolle Frage. Ich kann sagen, dass ich glaube, das wird in der Praxis ein großes Problem werden in den nächsten Jahren, sozusagen die jungen Berufseinsteigerinnen auf Betriebstemperatur zu bekommen inhaltlich. Ich glaube aber, dass das notwendig sein wird, um sozusagen die Herausforderungen der Kanzleien in Bezug auf die Integration von künstlicher Intelligenz in den nächsten Jahren zu bewältigen. Was meine ich damit? Ich glaube, wir stehen aktuell an einem Scheidepunkt sozusagen in der Entwicklung künstlicher Intelligenz insgesamt, aber auch gerade im juristischen Bereich, bei dem es in den nächsten Monaten und Jahren darum gehen wird, künstliche Intelligenz juristische Arbeit im Grunde genommen beizubringen. Das heißt, wir müssen inhaltliches und prozessuales Wissen genauso wie Kapazitäten und Fähigkeiten in strukturierter Form, so dass das für künstliche Intelligenz zugänglich und verständlich ist, den Anwendungen beibringen. Und ich glaube, an der Stelle können wir tatsächlich viel näher an dem anknüpfen, was wir heute in der juristischen Ausbildung jüngeren Kolleginnen und Kollegen vermitteln, also im Referendariat, aber auch im Studium, als wir das teilweise heute machen. Ich denke, es wird in Zukunft wesentlich relevanter sein, sozusagen die dogmatische Herangehensweise beispielsweise zu einem bestimmten Problem oder Rechtsgebiet in strukturierter Form künstlicher Intelligenz zu vermitteln. Und da können dann Berufseinsteiger im Grunde erstmal direkt anknüpfen an das, was sie aus der Ausbildung mitbringen. Also ich glaube, das wird sozusagen ein Teil sein von dem Ausgleich, den der Effizienzgewinn schafft. Die andere Frage, die Sie ja auch mit aufgeworfen hatten, ist, wie kann man dann die Ausbildung gestalten? Und ich glaube, da wird es für Kanzleien ganz relevant werden, dass die Effizienzgewinne, die man dann hoffentlich mit KI auch heben kann im Berufsalltag, eingesetzt werden, um das Wissen aus der juristischen Ausbildung, um eben die wichtige Praxiserfahrung zu ergänzen. Da müssen sich dann tatsächlich seniorigere Kolleginnen und Kollegen oder sozusagen können diese freigespielte Zeit verwenden, um sie in die Einarbeitung zu investieren. Und ich glaube, das wird auch sozusagen aus kommerziellen Gesichtspunkten sich für die Kanzlei lohnen, dieses Modell so zu betreiben.
Jetzt bewege ich mich ja auch relativ viel in der KI-Bubble. Und manchmal, das ist jetzt etwas übersimplifiziert, habe ich so das Gefühl, dass man so einen Überpositivismus hat, also eine Überbegeisterung, ohne eigentlich die Sorgen der sonstigen Umwelt wahrzunehmen. Ich möchte das mal plastisch machen. Also nicht jeder wird ja in Zukunft unmittelbar bei der Programmierung oder sozusagen bei der Implementierung von KI-Tech am Herzen arbeiten, sondern in Zukunft werden es ja auch normale Dienstleister oder Arbeitende sein, die, wenn man sie ganz ehrlich fragt, ja zum Teil das Gefühl haben, ich werde mein ganzes Leben immer schneller rennen werden müssen, ohne eigentlich das langfristige Ziel am Anfang jetzt überhaupt erkennen zu können. Also wir alle segeln ja auf Sicht. Wir wissen gar nicht, ob und welche Berufe es in 10 Jahren noch geben wird, wie ich mich sozusagen jeweils anpassen werden muss, um auch noch in 10 oder 15 Jahren Geld zu verdienen, ist dieser von mir zum Teil, diese von mir zum Teil wahrgenommene Naivität vielleicht auch ein Stück weit ein Instrument, damit man sozusagen möglichst niederschwellig überhaupt etwas tut, und sind diese Sorgen, die ich jetzt gerade etwas pointiert habe, berechtigt?
Ja, also ich teile diese Gedanken. Ich teile sie insbesondere vor dem Hintergrund der Entwicklungen in den letzten 6 Monaten im Bereich künstliche Intelligenz. Sowohl die Sprachmodelle wie aber auch das Ökosystem haben nochmal einen erheblichen Fortschritt erfahren. Ich glaube, ganz zentral ist die Entwicklung, dass künstliche Intelligenz, also die Sprachmodelle, in der Lage sind, auf unseren Laptops zu arbeiten. Das heißt, vereinfacht gesagt, sie können all das von unserem Laptop aus oder vom Server aus machen, was wir selbst über die Softwareprogramme, mit denen wir arbeiten, auch tun können. Und das ist ein erheblicher Unterschied zu dem, was wir bisher gesehen haben, dass die Sprachmodelle im Grunde in die Web-Anwendungen gezwängt waren und dort nur begrenzten Spielraum sozusagen und auch begrenzte Autonomie hatten. Ich glaube also, dass wir in den nächsten 12 bis 18 Monaten tatsächlich eine andere Dynamik sehen werden. Und das glaube ich auch deshalb, weil wir 2 Trends aktuell sehen. Das eine ist, wie wirkt sich das aus auf Softwareentwicklung? In der Softwareentwicklung werden aktuell wirklich signifikant Stellen abgebaut, weil künstliche Intelligenz in diesem Bereich gerade in der Eintrittsschwelle, also sozusagen die jüngeren Softwareentwicklerinnen, massiv Tätigkeiten übernehmen kann. Das ist das eine, was sozusagen in diese Richtung deutet. Das andere ist, wir sehen in den USA, aber zum Teil auch in Deutschland schon, dass gerade durch diese Entwicklung, also künstliche Intelligenz verfügbar auf unserem Laptop und Softwareentwicklung günstiger und schneller, sich neue Wettbewerber im Markt etablieren, neue Kanzleien, die nicht mehr im traditionellen Sinne als Partnerschaften agieren, sondern die im Grunde Tech-Startups sind mit einem Team aus Entwicklerinnen und Juristen, die sich ein eigenes, ich sage mal, Operating System für ihre Kanzleien bauen. Und diese Wettbewerber können mit anderen Angeboten, sowohl was die Response-Time angeht, aber auch den Preis, jetzt an vielen Stellen Kolleginnen und Kollegen noch unterschätzen, wie stark die Entwicklung künstlicher Intelligenz sich jetzt bei der Leistungsfähigkeit fortsetzen könnte.
Sie hatten ja auch, wir haben uns ja kennengelernt, dadurch, dass Sie ja auch Kanzleien bei der KI-Transformation unterstützen und beraten. Und da sind mir Ihre technischen Schilderungen auch sehr in Erinnerung geblieben, dass die jüngsten Entwicklungen dahin gehen, KI, also Large Language Models, mit regelbasierter Software, Skins, zu kombinieren, um das Gute aus beiden Welten miteinander zu vereinen. Vielleicht können Sie das für unsere Hörerinnen und Hörer noch etwas plastisch beschreiben. Was heißt das?
Ja, das Das kann ich gerne machen. Also im Grunde ist die Idee dahinter, dass man aus beiden Welten, also den regelbasierten System, das ist im Grunde Software ohne künstliche Intelligenz. Das heißt, ich weiß genau, was bei einem Input A für ein Ergebnis erzeugt wird, verheiratet mit den Vorteilen von künstlicher Intelligenz, die ganz klar darin liegen, dass sie adaptiv sind in Bezug auf den Gegenstand. Also sie können beispielsweise Sprache, gerade wenn wir jetzt das auf das Subsumieren übertragen würden, Sprache anders deuten als wir. Ich mache gleich ein Beispiel. Bei künstlicher Intelligenz haben wir aber im Kern, das Kern sozusagen der Technologie, immer noch eine wahrscheinlichkeitsbasierte Rechenmethode, die für uns nicht vollständig nachvollziehbar ist. Und das vermindert natürlich für den juristischen Output, aber auch unter regulatorischen Gesichtspunkten, Stichwort KI-Verordnung, den Einsatz im juristischen Bereich oder beschränkt ihn. Und die aktuelle Entwicklung im Bereich, das hatten Sie jetzt gerade schon gesagt, Herr Dr. Wollweber, Skills, aber auch andere Systeme, erlaubt es uns im Grunde beide Technologien, also die regelbasierten Technologien, zu verbinden mit dem Sprachmodell und es ihm zugänglich zu machen. Ich mache mal ein ganz einfaches Beispiel. Wenn Sie eine Frist berechnen oder einen Zins, dann möchten Sie, dass das nicht wahrscheinlichkeitsbasiert passiert, sondern regelbasiert. Denn Sie wollen nicht sozusagen sich vereinfacht gesprochen darauf verlassen, dass in den Trainingsdaten des Sprachmodells genug Daten vorhanden waren, die dazu führen, dass die Berechnung der Frist oder des Zins dann am Ende auch korrekt ist. Wenn Sie aber dem Sprachmodell ein regelbasiertes Skript an die Hand geben, mit dem es einen Zins oder eben eine Frist berechnen kann, dann können Sie die Berechnung im Einzelnen nachvollziehen. Das ist sozusagen das Erste. Und Sie wissen auch ganz genau, was in dieser Berechnung passiert. Und das ist natürlich, wenn Sie das jetzt auf komplexere Themen übertragen, beispielsweise regelbasierte Entscheidungspfade in Gesetzen, dann wird schnell klar, dass das eine sehr wirkungsvolle Kombination sein könnte, wenn ich quasi den Sachverhalt ein System zuführen kann, weil das Sprachmodell mit natürlicher Sprache umgehen kann und das regelbasierte System sich an meine juristischen Logikpfade halten muss.
Also um es mal in unsere Steuerwelt zu übersetzen, man könnte also einen mit einem Large-Language-Modell hinterlegten Chatbot in Frage-Antwort-Modus mit dem Kunden oder Mandanten setzen für eine Steuerplanung und dann könnte gegebenenfalls regelbasiert Beispielsteuerberechnungen durchgeführt werden mit klassischer Software, worauf dann wieder die KI verplausibilisiert, ob der von der KI angedachte Weg eigentlich zu einer Gesamtsteuerersparnis führt oder möglicherweise auch Risiken hat und daraus dann wieder einen Vorschlag für den Mandanten herleiten. So könnte zum Beispiel in der Steuerwelt auch ein solches Zusammenwirken aussehen.
Ja, genau. Schönes Beispiel.
Sie hatten ja, das ist mir auch noch in Erinnerung geblieben, das fand ich ganz schön, plastisch, nun ist das hier heute leider alles im Audiomodus, diesen Gardner Hype Circle an die Wand geworfen, wo auf der X-Achse sozusagen die technische Entwicklung und auf der Y-Achse, wenn ich es richtig im Kopf habe, das Erwartungsbild des Nutzers ist. Vielleicht wollen Sie da auch noch mal ein paar Worte drauf verlieren, was damit gemeint ist und was da dargestellt wird und wie überhaupt die Erwartungen der Nutzer im Verhältnis stehen zur technischen Entwicklung, wenn eine grundsätzlich neue technische Lösung angeboten wird.
Ja, gerne. Also der Gartner Hype Cycle ist ein mittlerweile sehr etabliertes Framework dafür, die Adaption von Innovationsprozessen darzustellen. Und wie Sie gerade schon richtig ausgeführt haben, haben wir auf der X-Achse im Grunde den zeitlichen Ablauf, eingeteilt dann sozusagen in verschiedene Phasen des Innovationszyklus. Und auf der Y-Achse haben wir im Grunde genau die Erwartungshaltung der Gesellschaft, der Nutzerinnen und Nutzer. Und diese Gartner Hype Cycle Kurve zeigt sozusagen von links nach rechts auf der X-Achse an, dass zunächst mal eine Innovation stattfindet. Dann gibt es in der Regel eine Hype-Phase, in der sozusagen die Potenziale der Technologie im Grunde überschätzt werden. Daran schließt sich dann an ein Abfall, ja, der Erwartungshaltung. Also im Gartner Hype Cycle Jargon ist das dann der Weg in das Tal der Tränen, wo im Grunde die Organisationen realisieren, dass die Technologie nicht so schnell so fundamental disruptiv ist, wie man das vielleicht in der Hype-Phase erwartet hat. Und dann arbeitet man sich sozusagen über einen längeren Zeitraum als den bisherigen. Also dieser Hype geht relativ schnell, vielleicht im KI-Bereich 1,5 bis 2 Jahre. Und dann arbeitet man sich da raus auf ein Plateau, wo dann sozusagen die Erwartungshaltung im Grunde konsolidiert ist mit dem tatsächlichen Nutzen. Und dann erreicht man im Grunde ein Plateau der Produktivität, heißt das, wo dann die Technologie tatsächlich im Einsatz ist. Und was man so ein bisschen ableiten kann aus diesem Gartner Hype Cycle, ist unter anderem, dass der Höhepunkt des Hypes oft nicht korreliert mit dem Höhepunkt sozusagen des wirtschaftlichen Potenzials. Das könnte man sich vorstellen, man sagt das ja ganz oft, dass das ist ein Hype, das ist gerade überteuert, da würde ich nicht drin investieren. Aber wenn man sich historische Beispiele anguckt, wie zum Beispiel Kryptowährungen beim Bitcoin, ist das sehr evident, sieht man, dass zwischen dem Hype, also das waren ca. 17.000 US-Dollar für einen Bitcoin 2017, Höhepunkt des Hypes nach Gartner, und dem Plateau, das war jetzt anzunehmen, die Technologie ist etabliert, es gibt bei der US-Notenbank eine strategische Reserve für Bitcoin, dann hat man zu diesem Zeitpunkt ein weitaus höheres sozusagen wirtschaftliches Potenzial realisiert gehabt, nämlich letztes Jahr im Sommer, glaube ich, über 100.000 US-Dollar, mittlerweile wieder um die Hälfte gefallen, also es bleibt ein sehr volatiles Asset, aber es wird trotzdem klar, dass sozusagen der Hype alleine nicht darauf schließen lässt, dass die wirtschaftlichen Potenziale voll ausgeschöpft sind, und gleichzeitig zeigt es an, dass man das Plateau der Produktivität erreicht hat, also wenn man sozusagen davon ausgeht, ich warte noch, es ist gerade nur ein Hype, ich gucke mir erstmal an, wie die Technologie sich etabliert, dann findet man auf dem Plateau der Produktivität, also etwas weiter rechts auf der X-Achse, schon ein völlig verändertes Marktumfeld, wenn man sich dann sozusagen Chancen der Technologie nähern will. Also heute würde man eben mit, wieder im Vergleich mit Bitcoin, mit einem ganz anderen Marktumfeld konkurrieren. Bei KI ist das mittlerweile auch schon so. Wenn man mit einem Produkt, beispielsweise einer Krypto-Tauschbörse oder Handelsbörse, an den Markt treten würde.
Was heißt das denn für die Kanzleien ganz konkret, für den Zeitpunkt des Einstiegs, nicht nur sich für KI zu interessieren und mal hier zu hören und da zu hören, sondern wo stehen wir auf der Zeitachse, dass eine qualitativ hochwertig arbeitende Anwaltskanzlei KI einsetzt und zwar dann auch produktiv einsetzt?
Da würde ich sagen, wir sind, also das würde nicht ich sagen, sondern das sagt der Gartner, bei generativer KI, vielleicht ziehe ich das nämlich erstmal vor, befinden wir uns aktuell auf dem Weg in das Tal der Tränen. Also wir haben das den Hype überschritten, und für KI im juristischen Bereich, ja, ist das schwer zu sagen. Also ich würde sagen, zum einen ist es sicherlich so, dass zwischen dem, was technologisch möglich ist, und dem, was in der Breite in der Kanzleien eingesetzt wird, ein sehr großer Unterschied besteht, eine große Lücke. Das lässt sich auch in verschiedenen Studien, die jetzt beispielsweise im letzten Jahr von der Boston Consulting Group veröffentlicht wurden, lässt sich das auch zeigen. Gleichzeitig muss man, glaube ich, konstatieren, dass die Technologie auf einem anderen Niveau, also KI-Technologie auf einem anderen Niveau für den Einsatz im juristischen Bereich reif ist. Und das zeigt sich aus meiner Sicht insbesondere auch daran, das hatte ich ja vorhin schon kurz einmal angerissen, dass sich neue Wettbewerber im Markt etablieren. Das betrifft übrigens auch Deutschland. Also wir haben jetzt gerade vor ein paar Tagen wieder die Gründung einer AI-First-Kanzlei, so nennen sich die Kanzleien jetzt, gesehen, wo tatsächlich ein sehr profiliertes Technologieteam zusammengegangen ist mit mit Juristen, um eine neue Kanzlei zu gründen. Und dort baut man sich jetzt im Grunde ein eigenes System für die Kanzlei und nutzt nicht nur in Anführungszeichen die Softwareanwendungen, die sich jetzt etabliert haben im Markt, also Libra, Legora, Harvey, Brighter, Prime Legal AI. Das ist mittlerweile, würde ich sagen, gibt es sehr, sehr viele Kanzleien, die das aufgenommen haben, angenommen haben, im letzten Jahr vor allen Dingen, und jetzt damit beschäftigt sind, diese Software zu konfigurieren. Aber gleichzeitig kommen eben neue Marktteilnehmer rein. Und ich glaube, das ist eine neue Entwicklung und die zeigt an, dass diese Marktteilnehmer, die auch teilweise von Venture Capital Fonds finanziert werden, was historisch sozusagen ein Novum ist, das hat es in der Vergangenheit nicht gegeben, dass Wagniskapitalgeber Geld für Kanzleien gegeben haben, weil man das Geschäftsmodell einfach als nicht skalierbar betrachtet hat. Das scheint sich jetzt gerade zu ändern. Und daran würde ich sozusagen festmachen, dass der auf dem Gartner Hype Cycle durchaus jetzt auch noch ein Momentum ist, der den entweder die Bewegung in das Tal der Tränen sozusagen verlangsamt oder möglicherweise auch überspringt und noch aufhält. Ja, also ich würde sagen, dass beides ist aus meiner Sicht gerade wahr für die aktuelle Marktlage.
Unsere Hörerinnen und Hörer kennen das. Wir laden unsere Gäste immer ein, ein Fundstück der Woche mitzubringen, erfordern. Haben Sie uns denn etwas mitgebracht?
Kommen wir doch zum Fundstück der Woche.
Mitgebracht, dass ich im Ende Januar gab es eine kurze Korrektur an den Aktienmärkten, und zwar insbesondere in Bezug auf zwei Aktienkurse, die auch für den Einsatz von KI in juristischer Arbeit relevant sind, nämlich Thomas Reuters und Wolters Kluwer. Wolters Kluwer hatte gerade Ende 2025 das Legal Tech Startup Libra übernommen für 100 Millionen Euro. Und Thomas Reuters hatte noch in erheblich höherem Umfang im letzten Jahr und auch in dem Jahr davor schon investiert in Beteiligungen an Startups, die KI für juristische Einsatzzwecke nutzbar machen. Ende Januar sind die Aktienkurse zwischen 10% und 20% eingebrochen. Woran lag das? Das lag insbesondere daran, einer der Provider von den Basismodellen, nämlich Anthropic, signalisiert hat, sich in diese vertikalen Nutzungscluster, insbesondere dann hier Professional Services und Legal, vorzutasten und da konkrete Angebote veröffentlicht hat. Also haben Sie sicherlich auch mitbekommen, Claude Code, Plugins, Skills, Claude Cowork sind da die Stichworte. Und ja, das war schon sehr interessant, wie dynamisch das war. Damit hätte wahrscheinlich im letzten Jahr zum dritten Quartal niemand gerechnet, dass die Anbieter der Basismodelle sich möglicherweise entwickeln.
Ich bin da ja auch ganz gespannt, wie bei allem, was mit KI und AI zu tun hat, wie stark, wie Sie es gerade schon gesagt haben, dann in Zukunft auch gewisses Geschäft skalierbar ist, dann eben auch von internationalen Unternehmen angeboten und beherrscht werden können. Damit geht ja auch einher, wenn man gerade in der Steuerberatung ist, dass da ja das gesamte Unternehmen, das betreut ist, gläsern wird. Also es wird ja eine unfassbare Anzahl von Daten erhebbar, die, wenn jetzt die Großen in Anführungsstrichen erwachen, und Sie hatten gerade schon Anthropic angesprochen, und plötzlich sozusagen mit Milliarden in den deutschen Markt drängen, plötzlich auch eine politische Komponente beleben, dass man sich fragen wird oder vielleicht auch fragen sollte, wie weit finden wir das mit unserer Volkswirtschaft eigentlich gut? Erstens, das Wirtschaftssubstrat dann nachhaltig ins Ausland abwandert. Und die vielleicht noch wichtigere Frage, wie gut finden wir das eigentlich, dass jedenfalls der faktische Zugriff, egal ob das jetzt nun datenschutzkonform ist oder nicht, aber jedenfalls der faktische Zugriff auf die Daten unserer europäischen und deutschen Unternehmen in Zukunft möglicherweise in Konglomeraten liegen, die einen Drittlandbezug haben oder die vielleicht beispielsweise aus China, aus den Emiraten, aus USA dominiert werden. Also auch da ist natürlich schwer, die Entwicklung vorauszusehen, ob dann da ab einem gewissen Punkt auch wirklich hart politisch gegengesteuert wird. Wie sehen Sie das, Herr Fordern?
Ja, also das ist wirklich ein sehr spannendes Feld und es ist zufällig so gewesen, dass ich gerade heute mit einem Partner eines Venture Capital Fonds genau darüber gesprochen habe tatsächlich. Der Zusammenhang war, dass er mir erzählte, dass der EIF, der Europäische Investmentfonds, sehr harte Restriktionen zum Teil in den Verhandlungen in Bezug auf die Nutzung von nicht-europäischen Sprachmodellen in den Geschäftsmodellen durchsetzt, in die Venture Capital investieren, die sozusagen vom EIF auch Gelder erhalten, also am Ende des Tages aus europäischen Mitteln Geldern erhalten. Und das war mir bisher so auch nicht klar, aber das beschäftigt gerade offensichtlich auch die Europäische Union, und Gelder, die innovationsfördernd wirken sollen, werden gezielt auch an die Bedingung geknüpft, dass sie nicht zum Einsatz kommen oder möglichst wenig zum Einsatz kommen in Projekten, die am Ende von KI-Infrastruktur abhängen, die nicht in Europa liegt. Wichtig ist vielleicht an der Stelle noch zu sagen, wenn wir jetzt beispielsweise mit Kanzleien in KI-Infrastrukturen aufsetzen, dann achten wir natürlich darauf, dass die Daten, die dort verwendet werden, nicht für Trainingszwecke an die US-amerikanischen Provider weitergegeben werden. Aber es ist natürlich trotzdem so, wie Sie sagen, Herr Dr. Wohlweber, es gibt am Ende, sagen wir, außerhalb des Vertrags keine letzte Gewissheit, dass ein Zugriff nicht erfolgen kann. Und das Zweite ist eben die infrastrukturelle Komponente. Also wenn sich die US-amerikanische Regierung beispielsweise oder möglicherweise auch die europäische mit dem Gedanken auseinandersetzt, dass die US-amerikanische Softwareinfrastruktur nicht mehr von europäischen Unternehmen genutzt werden soll, dann haben wir, wenn wir jetzt eine Industrie- und einen Service-Sektor aufbauen, der auf dieser Infrastruktur beruht, wirklich eine massive Abhängigkeit und ein hohes Risiko. Also das sehe ich auch so, und glaube, es ist da sehr zu empfehlen, wenn man als Kanzlei jetzt diesen Transformationsprozess durchläuft, auch tatsächlich in der Kategorie der Autonomie und der Open-Source Software-Alternativen zu denken.
Was ja insofern auch sehr interessant ist, als die sozialen Medien aufgekommen sind, da waren natürlich viele naiv, man hatte keine Erfahrungen, und etwas, was eben Milliarden an Wert hat, nämlich die Daten der privaten Nutzer, wurden ja überwiegend an nicht-europäische Unternehmen letztlich kostenlos zur Verfügung gestellt, um dort dann eben werblich ausgenutzt zu werden über die ganzen Social-Media-Plattformen, die wir heute kennen. Jetzt haben wir diesen Erfahrungsschatz, dass Daten sozusagen das Gold, sozusagen der Rohstoff des 21. Jahrhunderts ist. Und da bin ich, es nur sozusagen eine Anschlussanmerkung, auch gespannt, ob, wenn diese Internationalisierung des Steuerberatungs- und Anwaltsgeschäfts kommt, wir eigentlich dieses Asset wieder mehr oder weniger, das jetzt übersimplifiziert, kostenlos aus der Hand geben oder eben Wege finden, das zugunsten der europäischen Länder zu kommerzialisieren.
Also, dass Sie eben ansprachen, ein Problem, was ja ganz einfach ein sehr, sehr großes Problem ist, nämlich die Abhängigkeit von Systemen, von Software, die eben nicht in Europa lokalisiert ist. Wer das aus dem juristischen Bereich im Moment ganz konkret erlebt, das sind die Richter des Internationalen Strafgerichtshofs, die nämlich mit Sanktionen belegt sind und in ihrer natürlichen beruflichen und privaten Sphäre US-amerikanische Softwareprodukte nicht nutzen können. Und wenn man sich die Erfahrungsberichte dieser Richterinnen und Richter einmal durchliest, in den letzten Monaten hat es dazu entsprechende Interviews gegeben, wie schwer das im Alltag zu erleben ist, nicht mehr auf diese Systeme zugreifen zu können, Zahlungssysteme, Recherchesysteme, Social Media natürlich, Telefonsysteme, da ist die Abhängigkeit ja derzeit noch extrem groß, und da stellt sich die Frage, in welchem Zeitrhythmus auch im Zusammenhang mit KI-basierten Modellen Europa da tatsächlich unabhängiger werden wird. Denn wir sind erpressbar, das muss man ganz einfach so sehen.
Das sehe ich absolut genauso. Das ist ein tolles Beispiel, habe ich auch letztens gehört, in Bezug auf die Strafverfolger am Internationalen Strafgerichtshof. Ich kann dazu noch, das ist ja erstmal sozusagen Basisinfrastruktur aktuell, von der Sie gerade sprachen, Professor Dr. Spinnewies, nämlich einfach Zugang zu E-Mails, nicht wahr? Microsoft und vergleichbare Produkte. Wenn wir jetzt aber tatsächlich sukzessive in den nächsten Jahren KI-Sprachmodelle in unsere Arbeitsprozesse einbauen und das machen laut oder erwarten laut einer aktuellen Studie von Thomas Reuters ungefähr 50% der Kanzleien in Bezug auf Generative AI, also das, was wir aktuell schon nutzen, beispielsweise in Libra, Legora und Harvey, diesen Anwendungen oder auch ChatGPT, dass das tatsächlich zentrale Bestandteile ihrer Arbeitsprozesse werden, dann kann das schon dazu führen, dass große Teile oder Organisationen stillstehen, wenn es zu einem Konflikt kommt zwischen beispielsweise der Europäischen Union und der USA, so wie das jetzt ja auch aktuell in Ihrem Beispiel, wie man das ja sehen kann, schon auch der Fall ist, der dazu führt, dass die eine oder andere Seite eben den Softwareeinsatz unterbindet. Gleichzeitig ist es so, dass wir aktuell sehr wenig Alternativen haben. Also die Sprachmodellanbieter mit den leistungsfähigen Sprachmodellen sitzen ausschließlich in den USA. Wir haben hier gerade in Deutschland ja mit Noxtur einen Anbieter, der auch ein souveränes europäisches Sprachmodell gerade für den juristischen Bereich aufbauen möchte, aber das begrenzt sich aktuell auf die Domäne sozusagen des Rechtsbereichs. Und es ist nicht absehbar aus meiner Sicht, dass wir vergleichbare Champions, sag ich mal, aufbauen können in Europa kurzfristig. Alleine schon, wenn wir uns anschauen, wie die Investitionsvolumen sind, die sozusagen in den USA bereitgestellt werden, im Vergleich zu dem, was in Europa und auch gerade in Deutschland bereitgestellt wird. Da liegen Welten zwischen. Deswegen wird diese Infrastruktur, das wird ein kritischer Punkt in Zukunft sein, ja.
Gedankenspiel. Sie sind Ende 30 und haben sich vor 3,5 Jahren für, sagen wir mal, 500.000 Euro als Nachfolger in eine Steuerberatungskanzlei eingekauft. Und bisher haben Sie sehr, sehr gute Zahlen, Umsätze und Gewinne gemacht. Was wären, wenn Sie Steuerberater fordern wären, jetzt die aus Ihrer Sicht wichtigen Schritte, die zu ergreifen sind? Was würden Sie insbesondere fundamental im Hinblick auf Ihren Business Case machen, auf die von Ihnen angebotenen Produkte als in Anführungszeichen normaler Steuerberater?
Also gerade im Bereich der Steuerberater sehen wir, also wir, damit meine ich jetzt auch jetzt Unternehmen, aktuell schon, dass starke Wettbewerber in den Markt drängen, die sozusagen das Brot- und Buttergeschäft von Steuerberatern vollständig mit KI-Arbeitsprozessen abbilden. Wir sind tatsächlich auch bei so einem Anbieter, der im Grunde unsere komplette Buchhaltung, die Vorbereitung des Jahresabschluss, die Umsatzsteuervoranmeldungen, die gesamte Zuweisung von Belegen und die Erstattungen von Auslagen, all das wird mit KI-Unterstützung abgewickelt. Und ich muss auch sagen, es ist sehr gut, passiert sehr schnell und es ist ein sehr guter Preis, gerade im Vergleich zum Wettbewerb. Und diese Unternehmen sind auch zum Teil finanziert mit Wagniskapital. Das heißt, sie haben auch so einen gewissen Spielraum mit anderen Preisen, als ich sag mal ein normal agierendes Unternehmen zunächst mal in den Markt zu gehen, um Kunden zu gewinnen. Das heißt, ich glaube, meine Überlegung wäre, wenn ich in diesem Bereich auch aufgestellt bin, und davon würde ich jetzt mal in Ihrem Beispiel ausgehen, Herr Dr. Wohlweber, also dass ich auch da viel sozusagen Brot- und Buttergeschäft habe, würde ich sehr wahrscheinlich mir überlegen, ob ich in etwas schwierigere oder ich sag mal, anspruchsvollere Bereiche mich vortasten kann. Und dafür auch den Einsatz von künstlicher Intelligenz hebeln. Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass mir bisher, ich sag mal, komplexere Fälle und Mandate vielleicht verwehrt geblieben sind, weil ich entweder das Know-how nicht hatte oder die Kapazitäten nicht habe, dann kann ich beide Teile zum Teil ausgleichen durch den Einsatz von Technologie. Gutes Beispiel dafür ist, dass wir sehen, dass es neue Produkte und Plattformen gibt, wie zum Beispiel die Partnerschaft zwischen PwC und NBW. Also diese Plattform ist ja darauf ausgelegt, Steuerberaterinnen zu befähigen, indem man dort Zugang hat zu Prozesswissen, aber auch zu inhaltlichem Wissen, das mir vielleicht als Steuerberater sonst einfach noch nicht zur Verfügung gestanden hätte und natürlich auch die Kapazitäten zu nutzen, die ich durch die KI-Assistenten dort bekomme, beispielsweise das Erstellen von Entwürfen, die Kommunikation mit Mandanten. Und genau, ich glaube, das wäre eine relativ naheliegende Option sozusagen, die auch vergleichsweise niedrigschwellig ist. Also da muss ich jetzt noch nicht meine gesamte Organisation erstmal umbauen, um damit anzufangen, sicherlich. Und ich glaube, da liegt ein Kern sozusagen des Problems bei diesem Strategiewechsel. Muss ich andere Akquisemittel fruchtbar machen? Und ich glaube, das ist für viele der Unternehmen und Unternehmen, die sich neu ausrichten, wird das schwierig sein. Ja, gerade wenn man dann in den Bereich der High-End-Beratung kommt. Das kennen Sie selbst am besten. Das ist jetzt nichts, was man über Nacht aufbaut. Die Marke, die Reputation, das Vertrauen, das Netzwerk, das Empfehlungsnetzwerk auch. Und ich glaube, das ist sozusagen dann das Ende, ja, von dem, was ich mir jetzt vorstellen könnte für meinen fiktiven Fall. Dahin kann man sicherlich sich jetzt nicht einfach so vortasten, weil alleine schon die Akquise aus meiner Sicht da zu schwierig ist.
Herr Vordan, wir leben auf jeden Fall in spannenden Zeiten, also selten spannenden Zeiten. Wir erleben so eine Art industrielle Revolution 3.0. Ganz herzlichen Dank, dass wir Sie hier heute als Gast begrüßen durften. Ganz herzlichen Dank auch für diese tiefen Einblicke. Ja, und liebe Grüße.
Vielen Dank, hat mich sehr gefreut, bei Ihnen zu Gast zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Thank you.